Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Was war 2025 in den Bereichen SEO und GEO wichtig? Und vor allem, was müssen wir 2026 auf die Agenda packen, damit wir erfolgreich bleiben oder es zumindest endlich mal werden? Diese Fragen beantworten wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir habe ich heute zwei grandiose, sehr geschätzte SEO-Expertinnen am Mikrofon. Zum ersten Mal bei Marketing on Fire ist dabei die Rebecca Schwarz von unseren Freunden von GetTraction und als Stammgast, kann ich schon fast sagen, die geschätzte Kollegin Isis von MoreFire. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, danke hallo. Für die Einladung, hallo.
So, wir starten einfach mal direkt rein. Und zwar geht es darum, was habt ihr beiden im Bereich SEO rückblickend 2025 gelernt? Was waren so eure wichtigsten Learnings? Fangen wir mal so maximal drei. Was sind so die drei wichtigsten Sachen? Auch wenn es nur eins ist, reicht auch vollkommen. Rebecca, fang du mal an.
Ich würde tatsächlich sagen, Das Wichtigste war eigentlich zu sagen, es kommt irgendwie immer alles anders, als man jetzt gedacht hat. Es war am Anfang des Jahres so sehr viel Panik und man hat irgendwie gemerkt, dieses Ruhe bewahren und sich wirklich auf die Basics zu fokussieren und erstmal da zu bleiben und zu sagen, das ist jetzt irgendwie meine Ebene, wo ich mich dran orientiere. Das war eigentlich wirklich das Wichtigste, sich nicht verrückt machen zu lassen und einfach sich darauf zu beruhen, was man die ganze Zeit auch schon wusste.
Dem möchte ich übrigens sehr doll zustimmen. Genau, es war jetzt eigentlich nur ein Punkt, weil ich mache es jetzt nochmal und dann spiele ich nämlich ganz gemein den Ball nämlich zu Rebecca nochmal rüber, weil dieses, naja, was habe ich in dem Jahr gelernt? Ich würde fast sagen, ich freue mich eigentlich auf die nächsten Jahre, weil wir müssen da auch ganz ehrlich sein, weil klar, das nämlich eben, was Rebecca gesagt hat, dass wir irgendwie auch wirklich uns nochmal besinnen, aber jetzt unser Wissensstand ist noch so am Anfang und da muss man auch ganz ehrlich sein. Das heißt, ich hätte gerne jetzt schon 2030, auch wenn ich dann leider noch älter wäre. Aber naja, Alter macht ja Weisheit, wie man so schön sagt. Das heißt, ich glaube, wir haben einiges gelernt, aber ich glaube, das, was es noch zu lernen gibt, ist noch viel spannender, gerade dann, wenn etwas Ruhe einkehrt.
Das finde ich sehr schön, sehr philosophisch. Auch mit dem Alter geht mir ja genauso.
Ja, echt ein guter Punkt zu sagen, diese Resilienz zu sagen, einfach egal, was jetzt für eine Panik kommt, zu sagen, wir gucken uns das erstmal an und dann lernt man irgendwie automatisch, wie es damit dann weitergeht.
Ja.
Ich habe auch noch die Frage vorbereitet, was hättet ihr gerne schon am Anfang des Jahres gewusst? Ich mache das mal ein bisschen weiter. Ist das eigentlich mit dem Thema Resilienz und bleibt mal ein bisschen entspannt? Ist das eigentlich was man am Anfang seiner SEO-Karriere am besten hätte wissen müssen?
Nee, aber eigentlich müssten die SEOs, und das ist ja jetzt eigentlich, das finde ich nämlich gerade das Spannende, dass auch wenn, du hast ja eben auch gesagt, oder generell, oder was greife ich auch das nochmal auf, was Rebecca gesagt hat, eben, dass wir irgendwie ein bisschen auch bei uns bleiben, ist der Punkt, dass wir jetzt ja gerade wieder in alte Muster verfallen und eigentlich der SEO doch eigentlich immer für langfristige Strategien da war. Und das, finde ich, ist jetzt gerade so ein bisschen durch auch LinkedIn ein wenig abhanden gekommen. Das heißt, wir sind ja eigentlich die Resilienten. Wir sind die, wo wir sagen, jetzt erstmal ein bisschen Tee trinken, wir gucken, wir machen das langfristig, wo wollen wir wirklich hin? Wir rufen Missionen aus. Und das ist ja das, was wir SEOs eigentlich immer standen. Aber die Frage ist ja da, haben wir es ordnungsgemäß oder auch genug überhaupt kommuniziert? Und ob uns das nicht nämlich gerade auf die Füße fällt, weil wir waren immer die langfristige Marketingstrategie, ohne dass ich jetzt anderen Strategien auf die Füße treten will, natürlich.
Ich hatte gestern noch eine Diskussion mit einer Marketingmanagerin, die sagte, die größte Herausforderung für sie ist gerade so diese interne Kommunikation, diese Awareness dafür zu schaffen. Rebecca, wie nimmst du das so im Alltag wahr, wenn du mit deinen Kunden sprichst, so dieses Verständnis dafür zu schaffen, dass das wichtig ist? Ist das aktuell noch eine Herausforderung oder ist es eher, sie zu beruhigen und zu sagen, ihr müsst nicht total panisch und hektisch werden? Also wo bewegst du dich da hauptsächlich?
Ich würde wirklich sagen, es ist so in beiden Bereichen so ein bisschen, weil es gibt natürlich auch bei den Kunden auch viele Leute, die ja einfach den ganzen Tag bei LinkedIn diese Posts lesen und dann am nächsten Tag morgen um 8 um die Ecke kommen und sagen, sag mal, hast du das gestern Abend um 18.27 Uhr gelesen? Da hat ja der und der das und das gepostet. Wie seht ihr das denn? Dann ist erstmal so, Moment mal, da war ich nicht mehr auf LinkedIn. Das habe ich noch nicht gesehen. Da muss man erstmal so ein bisschen gucken. Und das andere ist aber ja, also ich finde, das ist ein voll guter Punkt mit dieser internen Kommunikation. Ich habe natürlich auch intern bei Kunden SEOs sitzen, die natürlich auch mit ihren Marketingverantwortlichen und immer höher im Unternehmen natürlich auch diese Rolle von diesem Vermittler haben, um dann auf mich zu kommen, zu sagen, sag mal, wie schätzt ihr das denn als Agentur ein? Was gibt's denn hier gerade für Veränderungen? Und da natürlich jetzt nicht zu sagen, nee, ich glaube, irgendwie in 3 Jahren gibt's kein SEO mehr. Das denke ich natürlich auch nicht. Aber dass die Leute da in irgendeine Panik verfallen und sagen, ich brauche hier gerade ein sehr starkes Argument, dass ja hier meine Position jetzt nicht von heute auf morgen vielleicht nicht mehr so relevant ist. Das ist schon eine große Herausforderung, finde ich, da starke Argumente zu haben in so einer Zeit, wo wirklich jeden Tag irgendeine andere Nase bei LinkedIn sagt, guck mal, das und das und das, das funktioniert nicht mehr, aber ich habe hier den ganz großen neuen Zauber dabei.
Ja, sehr schön. Isis, wie nimmst du das wahr?
Es ist so ein bisschen ähnlich, es ist jetzt sogar sehr aktuell, weil es war natürlich Anfang dieses Jahres, was natürlich generell nicht nur weltpolitisch extremst turbulent startete, sondern auch bei uns in der Marketingwelt, dass natürlich dann letzte Woche oder generell jetzt Anfang des Jahres die Fragen nach Grounding Pages, dieses und Co. kamen. Und im Endeffekt das, was Rebecca gerade geschildert hat, natürlich ich auch aus meinem Alltag kenne. Und halt eben die große Frage, und das fand ich jetzt eigentlich auch ganz cool gesagt, mit so einer Art Zauberformel erhofft wird. Und da muss man dann natürlich dann eigentlich sagen, naja, die haben wir nicht, aber zum Beispiel lass uns es doch gemeinsam anschauen und gemeinsam den Weg gehen. Weil natürlich, und das, glaube ich, müssen wir auch kommunizieren, wir konnten ja noch gar nicht den Weg gemeinsam gehen. Das heißt, es wird im Moment so ein bisschen erwartet, dass wir eben das schon alles wissen, aber dafür brauchen wir natürlich auch Menschen oder Firmen, mit denen wir den Weg gehen können, oder auch Inhouse-SEOs müssen es bei sich auch genauso machen, aber der Weg liegt ja gerade erst vor uns.
Ja, das ist auch was, was ich sehr stark wahrnehme, also dass diese Erwartungshaltung da ist, wir haben das alles schon und wir sind alle vor, jetzt das ist ja gerade mal ein bisschen mehr als 3 Jahre her, dass ChatGPT public gegangen ist. Und seitdem gehen wir den Weg und gucken einfach. Und diese Systeme verändern sich ja so brutal schnell, dass das, was wir jetzt irgendwie wo gesagt haben, ja, vor 12 Monaten hat genau das funktioniert, kann sein, dass es einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Die Oberfläche sieht auf einmal komplett anders aus. Und so viele Gründe und dementsprechend ja dieses gemeinsam sich auf den Weg machen, ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, da einfach auch zu sagen, diese ehrliche Beratung zu sagen, wir wissen noch nicht alles. Wir haben überhaupt keine Daten, auf die wir zurückgreifen können, sondern wir generieren die jetzt gerade erst. Also, ja, ich glaube, da diese Hektik bei den Kunden oder auch diese Angst bei den Kunden da zu reduzieren und zu sagen, ey, die anderen sind auch alle noch nicht weiter. Das ist auch immer so dieses Gefühl. Und dann sitzen da Leute auf der Bühne, die erzählen ganz viele schlaue Sachen. Dann denkt man so, oh, habe ich da was verpasst? Und nee, es ist keiner viel weiter. Ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt.
Ja, das unterschreibe ich.
Auf jeden Fall. Also gerade, ich glaube, wir müssen es wieder mehr lernen, diese Geduld zu haben und auch dieses, man darf mal wieder ausprobieren und dann wieder sagen, okay, da haben vielleicht auch manche Sachen nicht so ganz gut funktioniert, weil wir waren ja vielleicht auch einfach ein bisschen verwöhnt von diesem, ach, da gab es einen großen Google-Leak, da hat man wieder irgendwie super spannende Insights rausbekommen. Und ich habe das Gefühl, oft sind wir im Endeffekt nur so Detektive, also auch bei LinkedIn, die sagen, oh, in der Ecke habe ich was gefunden, das ist vielleicht das super Geheimnis, vielleicht ist das ja das Ziel. Aber wenn es diesen Leak oder diese Zauberformel nicht gibt, die wir gerade finden, dann müssen wir es eben ausprobieren, eben so lange, bis eben was funktioniert. Und es wird eben auch nicht bei jedem Projekt und bei jeder Website in gleichem Maße funktionieren, was man irgendwann mal zum Laufen bekommt.
Geduld lernen ist was Schönes. Ich habe irgendwann mal so das gelesen, so, es war, glaube ich, ein Twitter-Post in Richtung, du musst geduldiger werden. Ja, kein Problem, wie lange dauert das?
Und vor allem, sorry Robin, nochmal aufs Alter. Och, du bist noch bei Twitter, ne?
Oh ja, okay, Boomer. Noch eine ganz wichtige, ich muss auch eine ganz wichtige Diskussion von LinkedIn aus dem letzten Jahr aufgreifen. Und zwar, was sagen wir denn jetzt? SEO, Geo, LLMO, so Gaio, wie auch immer. So, Rebecca, was sagst du?
Also ich finde diesen Geo-Begriff irgendwie schon, weiß ich nicht, gefällt mir nicht gut. Aber man merkt, das ging so schnell, dass das überall durch dieses LinkedIn-Dorf getrieben wurde, dass das dann irgendwann ja auch so kam, wie das bei euch ja vielleicht auch war, dass dann auf einmal Kunden und auch neue Kunden einfach anfragen zu sagen, wir brauchen jetzt hier Geo in alle möglichen Ausprägungen, wo man das Gefühl hat, wir haben jetzt eigentlich gar keine Chance mehr. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man das jetzt nochmal auf einen wahnsinnig anderen Begriff ummünzen kann, weil einfach diese Leute, die auch irgendwo so ein bisschen nah im Marketing drin sind, diesen Begriff jetzt schon so im Kopf haben zu sagen, das ist jetzt das, was wir brauchen.
Isis, was verwendest du am liebsten?
Am liebsten würde ich auch noch nicht mal, das ist es ja auch so, also ich habe mich auch schon mit SEO schwer getan, weil das auch schon falsch war.
Mhm.
Ne, weil ich habe nicht, also eben jetzt kommt und Robin weiß, dass ich die Keule immer auspacke und das Gute ist, Rebecca arbeitet natürlich bei einer ganz anderen Agentur, aber gerade wenn Rebecca und ich uns auf Konferenzen oder auf Bühnen treffen oder uns auch vorher dazu austauschen, wie sagt man das, wir rühren aus demselben Rohr, also mir fällt gerade die richtige, ist es wirklich so, weil Suchmaschinenoptimierung war genau das und da sind wir jetzt fast wieder also so zurückkatapultiert, deshalb heißt SEO SEO, weil wir haben es für Suchmaschinen gemacht. Nee, Einzelbytes haben wir eigentlich nie. Natürlich haben wir es gemacht, dass eine Website natürlich Gewinne oder dein Business Gewinne zu verzeichnen hat. Aber im Endeffekt war es immer, wir haben was für den User getan. Aber SEO war eben, fand ich, auch schon einfach immer schlecht. So, jetzt muss man mit diesem Neubranding, was gerade passiert, natürlich genau, eigentlich Rebecca hat es auch schon ganz gut gesagt und Robin fühlt es ja auch. Natürlich müssen wir uns mit dem auseinandersetzen. So, und wenn das jetzt der neue Begriff ist für hoffentlich was Gutes, was wir tun, dann fresse ich den. Aber im Endeffekt muss ich sagen, dass ich SEO, aber es hatte sich SEO ja auch durchgesetzt. So, gerade hier auch nochmal dieses, ne, was wir auch, das wird, glaube ich, sprechen wir auch nachher nochmal drüber, dass ja so wieder dieses Ganze, diese Schnellschusssachen gerade wieder kommen. Und ich denke, und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir Linkfarmen oder andere Sachen wirklich überwunden haben und jetzt gerade merken, dass wir aber vielleicht eben noch viel mehr wieder uns eben das aus allem, was wir nämlich mal gelernt haben, wieder besinnen müssen und dann nämlich eben hoffentlich nicht uns jetzt fehlleiten lassen, wieder in dieses Link-Farming oder andere Sachen zu gehen. Deshalb, mir ist es fast eigentlich egal, wie man mich nennt. Hauptsache, man lässt mich coolen Scheiß machen.
Ja, dann lass es ja. Du hast jetzt gerade auch schon das Thema Link-Farmen angesprochen, weil viele Sachen, die bei LinkedIn dann oder auch auf Konferenzen dann kolportiert worden sind, was man jetzt machen kann, um dann in den LLMs sichtbar zu werden. Das war so ein bisschen, also ich hatte auch so mein Déjà-vu so, 2008 will sein SEO zurückhaben oder eher noch weiter, 2002 eher. Was sind denn jetzt schon, lass uns erstmal in die Kundenperspektive reingehen und mal schauen, was hat sich eigentlich jetzt aus Sicht eurer Kunden, die ihr betreut, verändert? Also fangen wir an bei Traffic-Einbruch. Das war ja so das Erste oder das Massivste, was die Kunden gemerkt haben. Aber was hat sich ansonsten noch so bei deren Webseite und auch bei deren Customer Journey verändert? Rebecca, fang du mal an.
Also auch da würde ich sagen, man kann das natürlich jetzt nicht auf alle gleich abwälzen. Und das ist so, je nach Branche haben wir es schon gemerkt, so gerade in so einem Finanzsektor oder so, wo es auch viel so um so Ratgeber-Wissensinhalte geht, wo man einfach sieht, wenn da jetzt jemand einfach vorher gegoogelt hat, wie fertige ich eine Steuererklärung an oder solche Dinge, wo jetzt einfach so ein riesen AIO kommt und das einfach erstmal erklärt, da klicken am Ende halt einfach weniger Leute. Das heißt, diese Ratgeberseiten, die haben es am Ende einfach schwieriger. Da hat man schon gemerkt, dass da massive Traffic-Einbrüche passiert sind durch dieses Ausrollen von diesen AI-Overviews. Man hat aber gemerkt, dass es sich ab dann auch wieder so ein bisschen eingependelt hat. Natürlich nicht auf das Niveau, auf dem es vorher war. Aber da muss man natürlich anfangen zu gucken, welche von den Inhalten waren denn tatsächlich relevant und welche waren es eben nicht so sehr. Und das hatte man dann auch immer wieder gesehen, zu sagen, es gibt, ich arbeite mit Kunden, die haben manchmal Ratgeberbereiche, da sind dann 50% der Inhalte, wo man sich dann fragt, Leute, braucht ihr die wirklich für euer Produkt oder habt ihr die einfach gemacht, weil es halt nett war, da noch ein paar Klicks mit einzusammeln? Ich verstehe, dass wir im SEO meistens nur über Klicks gemessen werden, auch innerhalb von einem Unternehmen, deswegen macht es Sinn, diese Inhalte dann nicht so abzuschneiden, aber das sind oft ja nicht die Inhalte, die Kunden gebracht haben, deswegen ist es so, von den Conversions und so, was wir gesehen haben, ist es da jetzt nicht in gleichem Maß, dass man sagt, da bricht was weg, sondern die Klicks, die vorher dran hingen für irgendwelche Inhalte, die sind halt einfach weniger geworden.
Ja, da sagt Rebecca aber gerade sogar zwei wichtige Sachen, die relativ sogar leider sehr komplex sind. Du hast ja einmal auch das Wort gerade Relevanz. Also was ist eigentlich relevant? Und jetzt kann man auch nicht so sagen, ach, dass informationelle Inhalte halt nicht mehr relevant sind, weil, also es genau, hat vorher, ja, haben wir es halt gemessen eben am Klick. Und wir müssen schon gucken, das spreche ich ja öfters an, dass wir schon hinten raus auch schauen müssen, wie diese fehlenden Klicks doch auch gerade über lange Frist also Einfluss haben aufs Branding. Aber es waren, und das ist eben ganz klar, sie waren nicht die, die nachher das Business getrieben haben. So, aber man muss natürlich, und das ist auch das, ne, ist, und das ist, ich mach das Fass, mache ich jetzt gerade nicht auf, aber man muss es sagen, wo auch alle sagen, naja, Funnel ist tot. Aber wenn man jetzt den Funnel, und das finde ich oft ganz wichtig, mal schaut unter dem Informationsaspekt des Users, der wo ist. Das heißt klar, dass wir haben Einbruch bei da, wo ein weniger Wissensstand ist. Das heißt, ich mache mich erstmal schlau. Da haben wir genau diese Einbrüche. Aber hinten raus, dann wo ein Informationsstand ganz anders ist, da sieht man das nicht, dann zeigt aber da, das zeigt eigentlich schon, wie komplex ja alleine durch den Wissensstand des Users so eine Journey ist und wo wir wo da sein müssen. Aber ich finde nämlich jetzt auch die Schlussfolgerung nicht in Ordnung zu sagen, naja, wenn jetzt nur noch der hintere Funnel zählt, na, dann lasse ich den vorderen weg. Ganz ehrlich, geht auch nicht.
Aber wenn ich den vorderen Funnel nicht weglasse, ihn aber jetzt gerade nicht messen kann, dann habe ich doch ein ganz anderes Problem, weil dann ist ja die bisher, Rebecca hat es ja auch gesagt, wir haben dann Inhalte aufgebaut, die auf SEO-Kennzahlen irgendwie eingezahlt haben. Unsere Sichtbarkeit ist hochgegangen, der Traffic ist hochgegangen, alle Stakeholder haben gesagt, yippie, yippie, yeah, weiter mehr davon. Ob das dann quasi auf unseren Umsatz eingezahlt hat, weiß man nicht, ist Branding, keine Ahnung, wird halt eben da dann irgendwie drunter gepackt. Jetzt machen wir vielleicht weiter diese Inhalte, werden dann in den LLMs zitiert, kriegen keinen Traffic darüber, können teilweise die Sichtbarkeit in den LLMs sehen. So, wo ist dann jetzt, wir sind alles Performance-Marketer, wir müssen das ja mit irgendwie Kennzahlen belegen können, was wir denn da tun. Und da haben wir jetzt auch noch ein Problem im Top-of-the-Funnel-Bereich, oder?
Ich kann nur sagen, ja. Habe ich eine Lösung jetzt ganz klar, die nämlich so in Richtung Zauberformel geht? Nein. Aber genau, Robin, du hast das nämlich, genau das ist gerade eine Krux, an der wir hängen.
Ja.
So, Rebecca,
jetzt würde ich es unterschreiben, ja.
Deswegen haben wir jetzt extra eine andere Agentur mit reingeholt. Habt ihr die Lösung?
Leider nicht. Ja, ich dachte gerade, ich warte noch kurz. Vielleicht hat Isis noch irgend so ein ganz, was ganz Cooles, Neues, was ich dieses Jahr noch nicht gemerkt habe. Aber nee, leider gibt's die Zauberformel bei uns auch noch nicht.
Und ich meine, das ist ja der Marketingreflex ist ja immer, wenn wir sagen, ja, wir können es nicht genau zuordnen, wir können es nicht in die Attribution reinpacken, dann zahlt auf die Brand ein. Verstehe ich. Ergibt grundsätzlich auch Sinn. Ich finde es aber trotzdem, irgendwie fühlt sich das ein bisschen dünn an.
Ja, aber das, ja. Eben, das ist wieder dieses, es fühlt sich dünn an, weil wir vorher aber auch uns, damit wir überhaupt eine Basis dafür haben, und das ist so ein bisschen, was uns jetzt, ich glaube, allen, nicht nur uns SEOs oder generell auf die Füße fällt, ist das, naja, klar, ich track meine Website, ich habe hier Analytics, ich habe Motomo, ich habe sonst irgendwas. Aber dieses haben wir wirklich, hat überhaupt ein Unternehmen wirklich solche Sachen gezielt gemessen, auch mit Marktforschung, wo stehe ich wie? Und das ist so ein bisschen was, weil dieses Messen rein oft auf diese Website und auch da dieses, dann mache ich First Click, Last Click. Ja, all dieses, das war so ein bisschen Annäherung, aber uns fehlt und das ist dieses, es wird uns jetzt aufgezeigt, was nicht nur uns SEOs gefehlt hat, sondern eigentlich was Unternehmen gefehlt hat, weil es wurde zu wenig investiert darüber, überhaupt das Branding auch zu messen. Und wir sind jetzt im Endeffekt nur das Brennglas, die wir gerade merken, oh weh, ja, da fehlt was.
Ist das Comeback der Marktforschung dann? Oder müssen wir jetzt mit Marktforschung SEO-Aktivitäten rechtfertigen?
Ich weiß nicht, ob man es rechtfertigen muss, aber ich glaube, wir müssen es halt übergeordneter sehen. Und leider ist das natürlich auch wieder eine Ausgabe. Und auch die hat natürlich wieder ganz eigene Fallstricke. Aber ja, wir brauchen, glaube ich, neue, andere Messwerkzeuge. Und ich durfte ja bei Robin schon im Podcast auch beim Adventskalender sein. Ich glaube, was uns jetzt wirklich auch, welche Zeit uns bevorsteht, also wer sonst einfach die Folge nochmal hören, weil klar, ich mache jetzt hier auch ein bisschen Werbung, ist, dass ich glaube, wir müssen uns ein bisschen auch von alten Kennzahlen und von altem Gelernten auch verabschieden und vielleicht sehr frei neu denken. Und das ist natürlich eine ganz, ganz harte Herausforderung.
Ja, dann lass uns da doch mal tiefer reingehen. Was waren die Kennzahlen, die, sagen wir mal, vor der LLM-Zeit bei euch hauptsächlich im Fokus standen? Also worauf haben Kunden wirklich geschaut, beziehungsweise worauf habt ihr, das kann ja ein Unterschied sein, was habt ihr Kunden empfohlen, worauf sie schauen sollten? Manchmal schauen sie trotzdem auf die falschen Zahlen. Rebecca, leg mal los.
Also worauf sie schauen, ist ja auf jeden Fall, also ich habe schon, also der größte Teil meiner Kunden, die ich betreue, schaut auf jeden Fall auf Klicks und da schaut man dann auch monatlich auf was, wo man dann erstmal sagt, oh, hier ging es 50% runter und hier hoch, wo man dann erstmal Saisonalitäten und diese ganzen Sachen auch nochmal mit erklärt zu sagen, keine Angst, es ist jetzt irgendwie August, es sind jetzt überall Sommerferien, ist kein Problem, das ist halt gerade einfach so, dass das jetzt gerade, weiß ich nicht, dass jetzt halt gerade niemand Ski und Snowboards kaufen möchte, das ist nicht so schlimm, beruhigt euch. Aber ich würde sagen, also die Empfehlung war natürlich immer zu sagen, guckt in Analytics und schaut, welche Inhalte bringen euch tatsächlich also machen aus einem Nutzer einen Kunden. Da merke ich aber immer wieder, das finde ich gleich auch schon mal spannend von Isis zu hören, wie ihr das macht, weil da merken wir oft, dass dann auch so ein Analytics oft so krumm und verbogen ist, dass diese Kennzahlen da gar nicht so rausfallen. Also dass man gar nicht sagen kann, über welche Inhalte bekomme ich denn jetzt neue, beispielsweise Abos, wenn ich jetzt im Kontext bei mir von einem Publisher ausgehe, oder über welche Inhalte sind die Leute am Ende tatsächlich, sie haben einen Vergleich von irgendeinem Produkt gesehen und haben danach tatsächlich eins gekauft. Das ist leider oft gar nicht so klar. Und da ist oft erstmal noch das To-Do, nicht zu sagen, ich analysiere die richtigen Kennzahlen, sondern ich schaue erstmal, dass mein Analytics, welches Tool auch immer ich benutze, so gerade funktioniert, dass ich da tatsächlich Ziele draus erkennen kann, was ich denn jetzt tun muss.
Mhm.
Ja.
So, und dann machen wir mal den Transfer. Das war früher so die alte Welt, und da hat sich jetzt was verändert, weil ja das Thema Klicks dann auch an vielen Stellen ja massiv eingebrochen ist. Weil wir sehen ja Zahlen irgendwo zwischen 10% und 60%, wahrscheinlich bei Publishern sogar zum Teil dann wahrscheinlich auch noch mehr, keine Ahnung. Isis, was verändert sich da aus deiner Sicht bei den Zahlen, auf die wir schauen müssen? Klicks weiterhin relevant? Ja, nein. Plus, was ist dazugekommen, damit man irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, dass die Maßnahmen, die man betreibt, auch irgendwo eine Wirkung erzielen?
Ja, Klicks waren immer eben, wenn ich das jetzt auch so ganz toll sagen könnte, oh Gott, dann werde ich Bundeskanzler vom Marketing. Nee, es ist dieses, was waren aber Klicks? Sie waren ja schon, ich meine, wir haben uns das jetzt nicht eben, damit wir uns schön auf die Schulter klopfen und immer mehr Klicks. Klar, so, wir konnten uns oft da so durchschnabulieren. Ach, guck mal, die Klicks sind gestiegen. Dann konnte ich schön einfach meine Arbeiten weitermachen, die aber auf was ganz anderes hingezielt haben. Ne, weil hinten raus wollen wir natürlich, ob das mehr Verkäufe, mehr Leads, mehr Newsletter-Anbindung. Wir wollen mehr Branding schon wieder. Ne, wir wollen eben mehr Bindung auch. Und Klicks waren immer ein Indiz. So, und das heißt, wir sind eigentlich sehr indizgetrieben. Das heißt, wir haben, wir gucken zuerst immer natürlich auf den Sichtbarkeitsindex. Oh, ein Indiz für, okay, wo sind wir wie positioniert? Dann Klicks, kriegen wir über die Positionierung auch die Klicks. Und dann hinten raus eigentlich ist natürlich das, okay, wenn wir das alles haben, müssen auch die organischen Abschlüsse steigen. Und wir sehen jetzt ja schon, dass die organischen Abschlüsse von all dem, was vorher passiert ist, gar nicht so immens leiden, weil es waren natürlich nur Indizien für, ich kippe immer mehr Leute, deshalb auch eben, ich bleibe, vielleicht auch wegen meinem Alter, ich bleibe ein Fan vom Funnel. Klar gibt's die Messy Middle und natürlich springen Leute hin und her. Aber ganz hinten geht's weiterhin wieder um den Informationsstand des Users, und ich will jemanden dazu bringen, dass er hinten raus bei mir abschließt. So, und natürlich habe ich vorne jetzt verloren, aber wird das vielleicht gerade ausgeglichen, dass ich woanders sichtbar bin, dass ich der bin, der ich bin? So, weil da alles andere sind, und das ist immer dieses, ne, was ist eine KPI, was ist eine Metrik? Vieles ist bei uns wirklich, ne, wie auch der Rebecca auch gesagt, so ein bisschen sind wir Detektive, und da passt auch das Wort Indizien zu. Wir waren immer Indizien getrieben und haben es aber vielleicht vorher nicht ordnungsgemäß kommuniziert. Und das müssen wir uns wirklich auch anziehen, den Schuh. Weil war es der Klick, der nachher für den Verkauf gesorgt hat? Oder war es, dass ich als Experte da war, immer, egal in welcher Phase der User geklickt hat, und ich dann zu natürlich in das Relevant Set des, also ne, der Auswahl gekommen bin. Das heißt, und das alles, glaube ich, ist einfach gerade so ein Punkt. Es ist jetzt nicht komplett jetzt weg, dieser Ablauf. Aber er hat natürlich jetzt schwer gelitten, dass jetzt auch unsere Indizien werden schwer, das so zu sagen. Aber hinten raus eben, was sollten wir messen? Verkäufe. Aber auch da alles, wenn du vorher sauber gearbeitet hast, auch wir SEOs hätten eigentlich mal auf die Direct-Abschlüsse gucken sollen. Weil wenn ich alles vorher auch im Upper Funnel ordentlich mache, dann steigen meine Abschlüsse über Direct. Habe ich mir die zugezogen? Also habe ich mir die selbst angezogen, hey, das sind meine, nee, habe ich nicht, weil es ja auch wieder nicht richtig ist. Eigentlich, es kam ja über Direct, aber wo kam Direct her? Mhm. Und da haben wir wirklich jetzt gerade, wir sprechen wirklich über Messunwägbarkeiten, die vorher übrigens schon da waren, die wir aber ein bisschen, und ganz ehrlich, vertuschen konnten. Über die Kennzahl Klicks beispielsweise. Mhm. Aber im Endeffekt, das, wo wir jetzt gerade mit dealen, das war vorher schon da, wir waren nur ein bisschen gut, uns da auch ein bisschen zu verstecken, gerade wenn es gut lief, ne? Wissen wir alle. Auch die zuhören, Leute, nee, da könnt ihr euch nicht rausziehen.
Ja, also Das Thema Indizien finde ich ganz gut, weil es gibt nicht die reine Wahrheit, weil du hast das Thema Messy-Middle angesprochen. Wir können den Kaufentscheidungsprozess nie 1:1 nachvollziehen. Du weißt nicht, was in den Köpfen der Leute passiert, was zu was geführt hat. Aber wir konnten die Indizien besser zusammenführen. Die Zusammenführung der Indizien nennt man ja im Marketing-Sprech ganz gerne Reporting. Wie hat sich das Reporting verändert? Also sind da jetzt neue Kennzahlen mit drin? Haben wir jetzt irgendwie mehr Textkommentare, damit die Kundinnen und Kunden besser verstehen, was da drin ist? Also was hat sich in Sachen Reporting-Struktur verändert? Weil das ist ja im Endeffekt das, wo die Kunden hoffentlich tagtäglich, wöchentlich, monatlich reinschauen und was ja auch die Basis für Entscheidungen darstellen soll. Es ist nicht einfach nur ein Sammelsurium an Zahlen, sondern wir wollen ja auf Basis von diesen Zahlen Entscheidungen treffen. Was hat sich da verändert im Bereich SEO, Geo, nennen wir es, wie wir wollen?
Also ich würde sagen, verändert insofern, dass sich das quasi erweitert hat. Und zwar darum, dass ich jetzt beispielsweise das oft noch mitschicke, zu sagen, wir machen so ein Rank-Tracking, wo man dann eben auch noch diese AIO-Overviews mit dabei hat, wo man dann zum Beispiel sagen kann, guck mal, zu den 10 Themen seid ihr jetzt aktuell mit zu den und den Suchbegriffen in diesen Overviews drin. Und zu dem wichtigen Thema, was eigentlich ja euer Top-Thema ist, da seid ihr leider noch nicht drin. Das heißt, daran sollten wir weiterhin arbeiten. Das ist zum Beispiel so ein wichtiger Punkt, wo ich sage, der würde es erweitern. Aber es ist noch nichts, also bei mir jetzt zumindest, was da jetzt in irgendeiner Form rausfällt, wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr wichtig, weil wir jetzt irgendwie in einer anderen Zeit sind.
Ja. Nee, ich glaube auch das, was Rebecca gerade sagt, dass dieses Erweitern. Das heißt, das macht es halt komplexer. Wir müssen halt vorher, was haben wir, ich meine, und ganz ehrlich, haben wir vorher irgendwelche Bing-Kennzahlen? Also haben wir uns Bing wirklich angeguckt? Nein. So, und jetzt sind wir aber natürlich gezwungen auf nochmal ganz andere, also wirklich das zu erweitern, auch nochmal der LLM-Traffic. Das heißt, es wird erweitert. Aber das, was Robin nochmal gesagt hat, da möchte ich einmal nochmal kurz, was heißt ganz fies einhaken. Weil ich glaube, auf einer Grundlage von einem Reporting sollte man nie Entscheidungen treffen, sondern nur von einer tiefgehenden Analyse. Das heißt, das Reporting, wie ist der Stand der Dinge? Das Reporting ist da, um zu sehen, wie ist es? Und dann muss ich tiefer rein. Aber ja, ich muss mein Reporting erweitern. Und da stehen wir jetzt auch gerade vor der Herausforderung, welches Tool, welches dann wieder Keyword-Set oder Prompt-Set, was ich mir anschaue. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die uns, glaube ich, in 2026 noch sehr, sehr umtreiben, weil auch da jeder Toolanbieter natürlich ganz anders misst.
Auf jeden Fall.
Das wird, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung, das Verständnis aufzubauen. Ja, okay, wenn ich da jetzt tracke, naja, welches Modell läuft denn dann da ein? Ist es noch ChatGPT 4.0? Ist es Gemini? Ne? Ist es all das? Weil das ist ja wirklich, es wird ganz anders auch nochmal erhoben und von Toolanbieter zu Toolanbieter.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für 2026.
Auf jeden Fall, ja. Und da ist aber ja spannend zu sagen, wenn man dieses Reporting als eine Sammlung von Indizien sieht, zu sagen, ja, es ist dann dieses Indiz und da forsche ich dann eben weiter, ob das dann wirklich passt oder nicht. Am Ende kann sich das auch im Sand verlaufen und merkt, okay, das war jetzt gerade nicht die richtige Abbiegung, dann gucke ich eben nochmal neu.
Ja, aber muss auch eben wirklich jetzt auch sehr ähnlich sein, ja, wie kann ich jetzt überhaupt tracken oder reporten? So, und auch da wieder ehrlich zu sein, eben, ich benutze jetzt vielleicht das Tool, so fragen wir ab, da wirklich ganz offen zu sein, wie erhebe ich jetzt eigentlich meine Daten und dieses Wissen, dass jeder Tracking-Anbieter gerade ganz anders abfragt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung, weil es kann da einfach Unterschiede geben oder gibt's auch einfach schon.
Ja, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich auch regelmäßig gefragt, welche Tools sollten wir einsetzen, welche Tools setzt ihr ein? Ich werde da gleich auch dran anknüpfen, aber vorher auch noch so die Ergänzung dazu. Es ist ja das große Problem, dass wenn du API-Abfragen machst, was ja viele Tools machen, du halt eben auf sehr alten Datenbestand zum Teil und wie von 2023 und nicht diesen eingeloggten Zustand, sondern den öffentlichen Zustand hast. Und die Daten sind halt einfach nicht sehr aussagekräftig. Ich bin halt sehr gespannt, wie die Tools das dann halt eben auch auflösen, dass man da auch Vertrauen in diese Ergebnisse dann auch bekommt. So, ihr werdet es wahrscheinlich tatsächlich oft gefragt. Was setzt ihr denn ein, Rebecca?
Ich habe jetzt schon mal, also auch letztes Jahr schon mal ein bisschen angefangen, mit dem Peak AI rum zu experimentieren, wo man dann einfach ja ein paar Prompts eingibt und dann einfach erstmal guckt, was passiert da so, ist da das relevante Projekt eben schon relevant dafür oder nicht. Und ansonsten haben wir AWR im Einsatz, also Advanced Web Ranking. Das hatten wir schon vorher einfach zum Rank-Tracking und das habe ich einfach mit Kunden aktiv im Einsatz. Und da kann man dann quasi auch gerade jetzt für Google dann einfach sagen, ich möchte jetzt mitgetrackt haben, gibt es da beispielsweise eine Einblendung von einem AIO und bin ich da selber mit meinem Projekt mit drin? Mhm. Das sind gerade so die zwei Tools, die ich gerade dabei habe.
Ja, und ansonsten eben für Morphy würde ich auch das, aber ja, das kannte ich jetzt nicht. Ansonsten haben wir natürlich Testen. Und es ist wieder, und da glaube ich, ganz wichtiges Wort, auch wir testen. Wir schauen natürlich, was kommt da raus, was passt für uns. Und natürlich wollen wir irgendwie annähernd an die Realität, aber wir setzen halt auch, wir haben Peak AI, Rank Scale und Systrix schauen wir natürlich auch und haben auch nochmal unser eigenes Morphire Tool. Und eben diese Unterschiede, das, was Robin eben angesprochen hat, ist so wichtig, weil wir ja zum Beispiel bei dem Morphire Tool, jetzt klingt das echt wie so eine Werbesession, toll, Robin, was wir ja machen, ist dann wirklich, das im eingeloggten Zustand auch gar nicht über die API zu gehen, sondern das, was vorne im Frontend ausgegeben wird. Und alleine das macht ganz andere Ergebnisse. Und das alles müssen wirklich die eben unsere Kunden oder alle, die im Marketing unterwegs sind, wissen, dass das wirklich ja einfach generell auch Unterschiede dann in deinem Stand der Dinge oder in deinem Reporting ausmacht. Und auch damit sollte man sich 2026, das ist ein echt guter Punkt, tief auseinandersetzen, wie Daten eigentlich erhoben werden.
Das ist dann aber allerdings ein sehr nerdiges Thema, würde ich jetzt sagen, weil wir haben ja ganz oft auch auf Kundenseite Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die verstehen, wie SEO grundsätzlich funktioniert, die verstehen auch die Relevanz, die wollen aber gar nicht so in diese Tiefe rein, weil dafür haben sie ja die Rebeccas und Isis dieser Welt, die ihnen das dann erleichtern. Zum Teil haben wir natürlich auch totale SEO-Nerds auf der anderen Seite sitzen. Die große Herausforderung, die ich da aus SEO-Perspektive sehe, ist ganz klar, das so zu erklären, dass die Leute es verstehen und halt eben auch dann bessere Entscheidungen treffen können, weil die müssen im Endeffekt auch darüber entscheiden, wo sie ihre Ressourcen, ihr Budget reinstecken, egal ob intern oder extern. Das halte ich für eine Riesenherausforderung bei immer schneller werdenden Systemen, immer größerer Komplexität. Nehmt ihr das ähnlich wahr?
Ja, also ja, es wird eben, das ist wieder dieser Punkt, es wird halt komplexer, wo ne, stecke ich was rein. Aber da finde ich, da will ich jetzt nochmal einen anderen Bogen weg von diesem eigentlich wie mäßig schlagen, sondern dass das, was mir jetzt gerade oder im Endeffekt nicht fehlt, sondern klar, wir sprechen heute über SEO, GEO oder AIO oder generell, was tut sich bei uns. Aber im Endeffekt muss deine Perspektive aufs Marketing sich nochmal radikal ändern oder wie sehe ich auch Marketingdisziplinen im Zusammenhang, also also untereinander einfach. Und das übrigens, nein, das hätte auch, und das ist jetzt nicht ein Ding von heute, von 2026, das hätte schon immer passieren müssen. Aber ich glaube, das wird eigentlich, das ist die größte Herausforderung, Marketing nochmal ganz anders zu messen und auch mit dem Einfluss. Wie ist der Einfluss von Display auf meine zum Beispiel Brand Searches? Das heißt, also diese Perspektive, das ist das, was eigentlich, finde ich, jetzt zwingend notwendig wird, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
Okay, also das heißt, Komplexität bleibt hoch, wird schlimmer. Also und dieses Thema Attribution, ja. Customer Journey, da tiefer reingehen, das wird die große Herausforderung. So, wenn Rebecca, du setzt dich jetzt einfach mal auf den Stuhl von einer Marketingentscheiderin bei einem Kunden von dir. Machst du Budgetplanung 2026, 2027? Fokus auf das ganze Thema SEO, was ja ein sehr, sehr großes Feld ist. Wir reden da ja von Webseite, von Offpage-Sachen. Wo würdest du Budget erhöhen? Wo würdest du vielleicht auch Budget reduzieren? Was alles so in dem ganzen SEO-Kontext reingehört? Ja, einfach eine komplexe Frage.
Ja, nicht einfach auf jeden Fall. Also nicht nur, weil das so mein Steckenpferd ist, sondern weil ich auch finde, dass das wirklich gut investiert ist, ist tatsächlich nach wie vor in Content zu investieren. Und ich bin der Meinung, in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden mit KI, ist guter Content, der wird noch teurer, als er die ganze Zeit schon war, weil wir uns einfach abheben müssen von dem, was so eine KI da den ganzen Tag fabriziert. Und wir brauchen einfach gute Content-Pieces, wir müssen auch als SEOs gut recherchieren, wir müssen genug Zeit haben zu gucken, was will so ein Nutzer, was hat der für Suchintentionen, wie hole ich den am besten ab, dass der am Ende meiner Marke vertraut und eben auch mein Produkt kauft. Und deswegen finde ich gerade diesen Fokus auf wirklich den guten Content, also nicht auf viel, sondern auf wenige gute Pieces, das finde ich ist so das wirklich Wichtigste und da merken wir auch, dass das gut funktioniert. Also jemand, der Bock hat, auch gute Generatoren, diese ganzen, wie konfiguriere ich mir irgendwie einen Stromvertrag zusammen oder irgendeinen Rechner für irgendwelche Steuererklärungen. Das sind die Seiten, die nach wie vor einfach super gut funktionieren, weil das eine KI einfach so nicht abbildet, weil eine KI einfach anders funktioniert. Die chattet mit einem jetzt vielleicht ein bisschen, aber sobald ich da irgendwelche Zahlen eingebe, ist ein Sprachmodell und kein Rechenmodell. Deswegen investieren in Content lohnt sich aus meiner Sicht in jedem Fall.
Und dazu noch ganz kurz eben Content. Und da nämlich eben nicht dieses, weil wenn ich mir was schreiben lasse und dann lese ich das so durch, also natürlich von KI schreiben lassen, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So, lese ich mir das durch, dann klingt das erstmal super. Aber weißt du, was es ist? Es ist oft viel austauschbar. Das heißt, und nämlich das, was Rebecca sagt, möchte ich so krass unterschreiben. Und jetzt kommt aber sogar noch eine ganz, also man muss es sogar noch spicken mit, kommt also neben jetzt auch Generatoren, aber generell meine Content Pieces, ist es wirklich neben dem Storytelling, ist es genau das, was ich übertragen will? Ist es meine Brand? Ist es genau meine Sprache? Ist es aber auch Gefühl? Weil nicht, dass wir auf einmal in irgendwas reinlaufen, was einfach austauschbar ist. Und man muss deshalb gerade im Moment super aufpassen, weil wie sind wir Menschen? Dann lesen wir irgendwas und denken, ach, das klingt ja ganz gut. Aber klingt es geschärft genug? Bin ich das genug? Das heißt, ja klar, ich kann ganz, ganz viel generieren, aber bin ich das dann noch? Und das heißt nämlich das, wo muss ich wirklich drauf achten? Woran sollte ich rein investieren? Wie man so schön sagt, rein investieren in genau das, individuelle super Content Pieces, die genau mich repräsentieren und ohne Scheiß und da Achtung wieder, es ist ein Arsch von Arbeit. Deshalb sorry Leute, nur viel KI-Content ist es hinten raus nicht, weil der schwächt euch noch. Weil wir können damit auch Seiten, Domains wirklich mit irrelevanten Scheiß fluten und dann nachher eine ganze, jetzt nochmal, wenn wir nämlich nah am SEO bleiben wollen, eine ganze Domain schwächen. Sondern genau das nämlich, was Rebecca sagt, wir müssen sehr ausgewählt arbeiten und dann sogar noch extra hochqualitativ. Das Problem ist nur, diese Antwort gefällt nicht jedem oder den meisten nicht. Denn was macht es? Arbeit und Geld. Und dann ist es auch noch schwer messbar. Verdammte Kacke. Ach, ich suche mir einen anderen Job.
Nee, lass das mal. Wir brauchen dich noch. Wer aber tiefer in das Thema reingehen will, in der Podcast-Episode vom 9.1., ganz frisch jetzt, mit dem Thomas Parz von mountainbikenews.de. Der macht seit 25 Jahren Content. Und als er das Chat sich unbedingt hören, wer in das Content-Game tiefer rein will, weil er hat kaum Traffic-Einbruch jetzt durch die AI-Overviews, weil er das große Vergnügen hat, dass ein Großteil der Zielgruppe einfach seine Seite als Startseite nimmt. Oder wenn die was suchen, dann gehen die zu ihm. Und er hat gesagt, als er ChatGPT das erstmal benutzt hat, war ein erster Gedanke, was kann ich machen, was das System nicht kann? Und die haben halt eben massiv in Videocontent, in persönlich erstellte Videos, also dass sie dann Corporate Influencer quasi aufbauen, die dann die Testergebnisse machen. Dieses Vertrauensthema, ich will doch nicht meine Kaufempfehlung über ChatGPT machen für ein Mountainbike, wo ich mich dann irgendwie einen 3 Meter Sprung runterstürze, sondern dann möchte ich doch, dass das irgendjemand anderes macht. So, und dieses Thema hat er super gut aufgegriffen und die machen das mega, mega gut. So, das also Content unter Haken dran, investiert da rein in Sachen, die die KI so nicht machen kann. Und Konfiguratoren etc., was Rebecca angesprochen hat. Ja, mit Lovable und Co. kann man das auch noch sogar viel leichter erstellen als früher. Plus Video, plus halt eben eigene Grafiken, eigene Storytelling, eigene Perspektive da drauf. Das macht aus meiner Sicht macht das deinen Content zukunftsfähig auch. Also unterschreibe ich sofort. Aber jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Technische Themen. Was sind technische Themen, technische Baustellen, die ihr auf Seiten seht, die dafür sorgen, dass die Webseiten nicht mehr für die Zukunft der Suche gewappnet sind? Was sind da so die größeren Baustellen, die ihr seht? Rebecca, fang mal an.
Also ich sehe da tatsächlich die gleichen Baustellen, die es eigentlich auch schon immer sind. Also zum einen zu sagen, ich mache einfach so eine Website, also die ist einfach erstmal technisch vielleicht so krumm, dass da weder eine Suchmaschine noch irgendein LLM, was ich da drauf lassen möchte, einfach zugänglich. Das heißt, ich habe einfach gar keine Chance, dass ein Nutzer über irgendwelche anderen Suchsysteme darauf überhaupt Zugriff hat. Und dann eben die Sache zu sagen, also ich hatte jetzt dieses, also 2025 auch wieder genug Projekte, wo man in irgendeinem Relaunch hängt und dann eben auch wieder 3 Minuten nach Go Live wieder irgendwem eingefallen ist, zu sagen, ach so, die 3 wichtigen Ratgeberverzeichnisse, ja nee, die haben wir jetzt noch nicht umgezogen, die ziehen wir in 3 Monaten erst um, weil das hat das neue CMS jetzt gerade nicht hergegeben. Also wir tun ja immer so, als ob es immer so ganz viele neue Probleme geben würde und alles viel besser wird und wir jetzt wo ganz anders sind als früher, aber aus meiner Sicht sind das immer noch genau die gleichen Baustellen, an denen wir schon immer hängen.
Isis.
Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, Isis.
Relaunch ist nach wie vor großer Quell der Freude.
Nee, aber das, ich finde, Rebecca hat das echt super auf den Punkt gebracht. Es ist das, wo wir doch schon immer, also dein technisches Grundgerüst ist es so. Und das war's, wird's auch immer bleiben. Und da nur noch mal ein paar Sachen, also was heißt eben in der Kombination, das ist auf jeden Fall noch mal um einen, ne, wo sich vielleicht jetzt auch, damit sich die den Podcast anhören, kümmert euch um euren scheiß PageSpeed. Und vor allem auch das, nicht nur weil es für LLMs oder Google, sondern für den User. Wie lange soll ich denn auf irgendwas warten? Oder irgendwas titscht hin und her. Also im Endeffekt ist dieses, ne, also allgemein bitte kümmere dich um dein technisches Grundgerüst und dann wirklich PageSpeed und guck dann aber auch nochmal, dass wirklich deine ganzen, ja, sag ich mal, Customer Journey wirklich wichtigen Punkte, wie auch guck, dass dein verdammtes Kontaktformular funktioniert. Guck, dass es wirklich in sich schlüssig ist. Das war, oder ist was nicht ausgefüllt? Sehe ich das? Und bitte denkt auch, und das hat jetzt nicht, na, hat's jetzt wirklich Impact? Ist mir scheißegal. Ich sag's trotzdem. Guck, kümmert euch um eure Barrierefreiheit. So. Da, PageSpeed, Barrierefreiheit und natürlich den ganzen Rest.
Bevor Isis hier weiter flucht, muss ich
ja.
nehme ich noch mal eins auf, was ich im Moment auch permanent lese. Das ist dieses, sei zitierbar. So, und sei zitierbar, das heißt, macht Content, der zitierbar ist. Da, aus meiner Sicht sind da sowohl redaktionelle als auch technische Aspekte mit drin. Also wie sorge ich dafür, dass ich zitierbar bin? Und noch einen Schritt weiter vorne, warum sollte ich das überhaupt machen? Könnt ihr das mal irgendwie so pragmatisch erklären, dass jeder Marketer das auch mitgenommen hat? Oder Gegenthese auch gerne aufstellen, dass ihr da sagt, das ist gar nicht notwendig. Isis, fang mal an.
Dann bin ich aber die Gegenthese. Oh Mann, Robin, das war jetzt ungeschickt.
Also, warum ist es nicht wichtig, zitierbar zu sein, Isis?
Nicht. Ja, genau, so richtig. Nein, also ich verstehe, aber da sagt Rebecca, glaube ich, hoffentlich gleich die Nicht-Antithese oder sozusagen. Nee, wir müssen ja gucken, okay, ich möchte also zitierbar sein. Das heißt, ich möchte in der Art, und deshalb, da komme ich auch wieder mit meinem Funnel. Das heißt, der User ist eigentlich wenig informiert. Ich möchte dann mit meinem Wissen da, mit meinem Satz, also ich bin eine Chunke oder was auch immer, wie wir das auch nennen, bin dann da. Und dann bin ich so ein ganz, ganz kleiner Linkpin, da bin so eine kleine, ich nenne es immer auch mal ein süßes, ist natürlich so eine kleine Büroklammer oder auch was wir auch immer das immer für Symbole sind. So, okay, dann bin ich da. Das heißt, ich war zitierbar, bin da und dann habe ich auch so ein ganz kleines Symbol. Ja, das ist wunderschön. Darüber mache ich kein Branding, darüber mache ich auch keinen Klick. Deshalb bin ich da wirklich so ein bisschen, ja, sei zitierfähig, aber doch nicht für die LLMs. Sei zitierfähig, weil wenn du wirklich, und das muss die Schlussfolgerung sein, wenn du zitierfähig bist, hast du ganz toll in sich erklärbaren Super-Content, der vom User verstanden werden kann. Und hinten raus habe ich dadurch hoffentlich, wenn ich zitierbar richtig verstehe, ganz, ganz tollen Inhalt für den User aufbereitet auf meiner Website. Aber für was tue ich es wirklich? Und da sind wir fast wieder bei Messbarkeit, weil das, wenn ich toll zitierfähig bin, ja, dann messe ich mich in irgendeinem Tool und ja, aber kriege ich einen Klick, da sind wir wieder, kriege ich einen Klick daraus, kriege ich mein Branding daraus? Nein, also ich bin so ein bisschen, ja, zitierfähig, wenn du die richtige Schlussfolgerung von dem Wort zitierfähig, wenn wir es ein bisschen auf einer Metaebene sehen, sei, wenn du zitierfähig bist, bist du userfreundlich. So, und dann sei bitte so zitierfähig, wie du sein kannst. Und dann nehme ich auch hier mein Zitat, meine Citation in einem LLM. Ja, dann messe ich damit meine Nutzerfreundlichkeit im Endeffekt. Aber so sehe ich das. Das heißt, ich bin zitierfähig, kann dann über LLMs meine Nutzerfreundlichkeit messen. Herrlich. Aber im Endeffekt bin ich nicht zitierbar, um in einem LLM zu erscheinen. Dafür habe ich zu viel SEO-Ehre. SEO!
SEO-Ehre ist schön. So, Rebecca, wie schaust du auf das Thema?
Also ich finde, bei dem Zitierthema, da hatten wir es ja irgendwie in den letzten Wochen und Monaten auch viel über dieses Chunking und wie muss ich jetzt meine Inhalte alle zerschlagen, damit die LLMs sehen. Da waren ja auch immer die Diskussionen zu sagen, soll ich das jetzt tun, nur weil das LLM vielleicht von der Technik her noch nicht so weit ist und vielleicht bald gibt's neues Modell und dann kriegt es das hin und dann haben wir irgendwie alle unsere Inhalte ausgebaut. Das hat alles super viel Geld gekostet und war irgendwie für die Tonne. Das waren wir nicht. Aber dieses zitierfähig finde ich in der Sicht ganz spannend zu sagen, wenn wir wirklich guten Content schreiben wollen oder machen und unseren Nutzer informieren wollen und nicht nur so, ich habe eine Zwischenüberschrift und dann habe ich da irgendwie 3, 4, 5 tolle Sätze und dann habe ich da irgendwann zwischendrin auch mal eine wirklich relevante Information und dann habe ich wieder ein bisschen Fülltext. Das ist dann nicht zitierfähig, das ist dann aber oft auch kein guter Inhalt, weil ich ja auch als Nutzer wirklich die Information rauslesen will. Und ich würde immer sagen, wenn ich gut strukturierte Inhalte habe und den Nutzer wirklich informiere, dann sind die sehr gut schon zitierfähig. Da muss ich da jetzt nicht für so ein LLM nochmal alles dran umsortieren. Und aber zu dem Aspekt noch, mit dem ich kriege da nur so ein kleines, eine kleine Büroklammer in so einem AIO oder in dieser KI-Search, da finde ich immer, ich merke so, wenn man dann doch mal individueller für sich selber recherchiert, jetzt so aus einer Nutzersicht, und ich dann irgendwann merke, okay, ich hatte jetzt zum Beispiel, ich komme jetzt gerade seit Sonntag, bin ich aus dem Skiurlaub zurück, da habe ich jetzt irgendwie die Woche davor nochmal irgendwie ein paar Ski- und Skischuhe verglichen und solche Sachen. Und auf einmal merkt man selbst in diesen KI-Searches, was die empfehlen, es sind irgendwie nur so 3 große Marken. Und dann denkt man so, kann doch irgendwie nicht sein, da gibt es doch mehr. Und da merkt man so, naja gut, die machen halt gutes Marketing. Die sind halt, die werden in jedem Vergleichsbericht genannt. Die haben ganz viele tolle Ratgeberbeiträge, wo sie sagen, auf was muss ich achten, wo muss ich da hin. Und am Ende gehe ich dann doch auf eine von diesen Webseiten, die da zitiert wird, weil ich dann merke, ich habe jetzt hier 5 verschiedene Chatfenster aufgemacht, um mich beraten zu lassen. Aber am Ende gucke ich dann doch, okay, die sind immer zitiert, die werden es vermutlich sein, die wirklich helfen können.
Ja.
Deswegen kann schon sinnvoll sein, damit drauf zu achten und wirklich zu gucken, ja, wie Isis auch sagt, eben den Fokus auf den Nutzer zu bringen.
Da hast du auch gerade einen schönen Punkt angesprochen, es werden dann häufig größere Marken, bekanntere Marken zitiert. Da muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten, LLMs sind halt wirklich keine, eigentlich ist es keine künstliche Intelligenz, die dir irgendwie gute Ratschläge gibt, sondern das sind Wahrscheinlichkeitsvorhersagemaschinen. Also die größte Wahrscheinlichkeit, dass du die richtige Empfehlung triffst, ist halt, wenn du eine Marke nimmst, da greifst du am wenigsten daneben. Und genau so arbeiten diese Systeme. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich dann eher auch eine geringere Diversität bei den Antworten sehen, weil immer wieder es sich auf die gleichen Marken, auf die gleichen Empfehlungen verdichtet. Und wenn du da halt nicht zugehörst, weil du halt irgendwie noch total am Spielfeld dran stehst, dann wird es für dich halt eben auch zunehmend schwierig. Also das heißt, Zitierbarkeit, Zitierfähigkeit aus eurer Sicht, wenn ich das jetzt richtig wahrnehme, ist, es geht nicht darum, zitierfähig für ein LLM zu sein, sondern es geht darum, Inhalte so aufzubereiten, dass jede Nutzerin und Nutzer sofort auf den Punkt versteht, worum es geht, was wichtig ist, und dann versteht auch ein LLM das. Also die Idee, wir machen das so, dass das LLM versteht, ist wieder falsch rum gedacht, sondern Nutzerperspektive, und dann wird das LLM es auch gut finden und nicht, wie kann ich das System wieder gamen, damit das LLM mich zitiert, weil das ist mir eigentlich total egal.
Ja. Ja, genau. Und da schreibe ich auch so, ja.
So, wenn wir jetzt sagen, das sind jetzt ganz, ganz viele Punkte, die ihr genannt habt. Und wir haben ja alle unsere Agenda schon voll. Wir haben schon so viel zu tun, wir haben so viel vorgenommen dieses Jahr. Und jetzt müssen wir das irgendwie runterdampfen. Wir können ja nur einen gewissen Teil davon umsetzen. Was ist die Empfehlung? Was sollte man auf jeden Fall machen, um SEO 2026 erfolgreich zu sein? Was wären so die Nummer 1, maximal 2 Maßnahmen, die man jetzt unbedingt angehen sollte? Isis.
Ja, ich möchte das, ich nehme das nochmal auf was Rebecca eben gesagt hat. Es ist, glaube ich, wirklich, es ist Content. Was man aber auf jeden Fall tun sollte oder generell ist das, also was, ich bin jetzt begrenzt. Das heißt, in was kann ich investieren? Bitte auf jeden Fall Content und dann wirklich mit, nee, Weitsicht, aber auch mit, also mit guten Ideen, da wirklich schauen, dass du da dich selber, also verstehe auch, welchen Content kann ich selber bieten? Was macht mich einzigartig? Also diese Fragestellung, was bin ich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und was kann ich daraus ziehen? Das ist aber wirklich, sollte sich auch ein bisschen blank machen in 2026. Also da rein muss man investieren. Und was ich jetzt, dann weiß ich nicht, ob Robin jetzt da wirklich hinaus will, weil es ist leider nochmal ein anderes Fass, ist, wirklich strukturiere dich eventuell selber um. Sorry, wieder das Schlagwort Silos aufbrechen. Das heißt, ich sehe Content plus einfach, wie greifen deine Marketingmaßnahmen ineinander? Und das sind eigentlich die 2 Hebel, die ich sehe. Und vor allem ist das Tolle bei Content, den bitte seh den Marketingdisziplin übergreifend und dann siehst du eigentlich, wie reich du bist. Und dann hat sich deine Investition nämlich fast schon wieder sowieso ausgezahlt, wenn du verstehst, dass dein Content nicht rein, alle diese Gedanken sind nicht rein für die Website. Und dann greift das nämlich auch wunderbar ineinander. Ohne dass ich irgendeine Linkfarm baue. Nochmal so ein kleiner Rant am Rande.
Rebecca, was zu ergänzen?
Ich hätte also zum einen auch diese Synergien nutzen. Wir haben das immer wieder, dass man sagt, es gibt Kunden, die bauen zum Beispiel super tolle Newsletter und von diesen Content-Pieces sieht man dann auf der Webseite nichts, obwohl das was ganz Tolles für die Produkte ist. Also Synergien auf jeden Fall nutzen. Und das andere Thema, finde ich, ist gerade auch dieses wirklich in der Nische, noch mehr in der Nische unterwegs sein in seinem Thema, weil das ist dann auch wieder was, was in den LLMs gut funktioniert. Wenn ich natürlich jetzt, also diese LLMs sind ja sehr individualisiert für uns, je nachdem, was ich da irgendwie prompte. Und wenn ich jetzt irgendwie ein neues Fahrrad suche und sage, ich brauche es irgendwie, um meine Pendelstrecke zur Arbeit zu machen und dann soll das die Farbe haben und dann soll das da und dafür und Gepäckträger und was auch immer haben, da muss ich sagen, ich bin spezialisiert auf das, weil dann kann ich mich auch von diesen großen Marken eben viel mehr abheben, weil es da eben um die große Masse geht und ich dann aber, natürlich habe ich viel, viel kleinere Zielgruppe, aber dann habe ich noch eine Möglichkeit, diese Zielgruppe auch einfach anzugreifen.
Genau, aber dann hast du ja eben deine richtige Zielgruppe. Und das ist ja, glaube ich, genau die Krux, weil dieses Zielgruppe entscheide dich wirklich und mach es für den Richtigen.
SEO und Geo 2025, 2026 mit Rebecca und Isis habe ich darüber gesprochen, was wir letztes Jahr, vielleicht auch die letzten 2-3 Jahre gelernt haben und was wir mit diesem gelernten Wissen für 2026 dann auf die Straße bringen. Und ich versuche mal, diesen riesen Wust an Informationen mal zusammen zu aggregieren und die wichtigsten Punkte rauszuarbeiten. Also, wichtigster Punkt, wir stehen am Anfang von unserem Wissen. Alle, die jetzt bei LinkedIn behaupten, sie wissen schon, wie jetzt die neue Welt der Suchmaschinen funktioniert und was man unbedingt machen muss. Nein, wir haben uns alle gemeinsam auf den Weg gemacht und testen gerade durch, weil die Systeme verändern sich schnell. Es gibt wenig Erfahrungswissen, auf das wir aufbauen können, außer dass die Sachen, die früher für Nutzerinnen und Nutzer gut waren, auch heute gut sein werden. Da können wir uns drauf verlassen. Und wir sollten bei dem ganzen Thema sehr resilient sein und entspannt da mal drauf schauen, testen, beobachten, lernen. Ganz, ganz wichtig und nicht nach der Zauberformel suchen und bitte auch nicht in alte Muster verfallen, weil irgendwas nach einer Abkürzung aussieht. Bitte nicht da einfach draufstürzen, weil die Abkürzungen bringen uns ganz, ganz oft nicht weiter oder wenn dann nur kurzfristig, sondern wir müssen in langfristige, nachhaltige Ideen investieren und sich da nicht von dieser Hektik, die auf LinkedIn vor allem oder auch auf Konferenzen, auf Konferenzbühnen dann manchmal verbreitet wird, da gar nicht anstecken lassen, sondern wirklich eher, Rebecca hat so schön gesagt, detektivisch vorgehen, Indizien finden, ausprobieren, lernen, bestimmten Mustern folgen und einfach schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es ist übrigens auch total egal, ob ihr das SEO, Geo oder wie auch immer nennt. Aus Isis Sicht ist alles davon falsch, weil wir optimieren weder für Generative Engines noch für Search Engines, sondern wir optimieren für Nutzerinnen und Nutzer und machen das so, dass die Systeme verstehen, dass das gut ist, was wir machen. Also nenn es, wie du willst. Wir sind jetzt so auf den Punkt gekommen, wahrscheinlich wird das Akronym irgendwo bei Geo bleiben, weil es jetzt jeder irgendwo dann ein Bild darunter hat oder versteht, was damit gemeint ist. Aber im Endeffekt optimiert für Menschen und dann macht es so, dass die Systeme damit arbeiten können. So. Wie stark ist das Thema eigentlich bei Kunden vorhanden? Es ist schon ein großes Thema. Die meisten sind da, beschäftigen sich durchaus damit, denn sie sind betroffen. Wir haben den Traffic-Einbruch bei fast allen Kunden-Webseiten. Wir sehen, dass halt die Metriken, an denen wir irgendwie den SEO-Erfolg früher orientiert haben, nicht mehr so funktionieren. Wir sehen, dass die Customer Journey sich verändert hat. Man kann darüber diskutieren, ob der Funnel tot ist. Ich glaube nicht. Also der Kaufentscheidungsprozess ist nach wie vor da. Er ist halt, findet jetzt auf anderen Plattformen statt und sorgt dafür, dass wir ihn noch schlechter messen können, als wir es vorher auch eigentlich schon gemacht haben. Das heißt, wir haben viele Sachen, wo SEO früher drauf eingezahlt hat, Anfang der Customer Journey, wo wir die Ratgeberseiten aufgebaut haben, wo wir Wikis aufgebaut haben, FAQs beantwortet haben. Da sehen wir den Traffic nicht mehr, sehen aber hinten raus, dass die Leute trotzdem auf unsere Seite kommen und kaufen. Das heißt, wir kriegen das nicht mehr so zusammengeführt, Heißt aber nicht, dass die Sachen, die wir gemacht haben, schlecht waren. Wenn wir jetzt halt eben auf das ganze Thema Reporting gehen oder wie werten wir das Ganze aus, weiterhin Metriken wie Traffic sind nach wie vor wichtig, vor allem dann halt eben auch Traffic auf den richtigen Seiten und auch die neuen Metriken, also diese Sichtbarkeit in den AI-Overviews, in ChatGPT etc. gewinnen natürlich an Relevanz, weil wir wollen ja verstehen, was da passiert. Da ist eine große Herausforderung, dass die Zuverlässigkeit der Daten noch überschaubar ist, weil wir halt nicht mehr so dieses, das ist Keyword, das ist die Sichtbarkeit für Keyword und darüber wirst du dann wahrscheinlich folgenden Traffic kriegen, weil Prompting und Keyword Research halt eben ein bisschen anders funktionieren und die Systeme zum Teil sehr unterschiedliche Ergebnisse ausspucken. Tool-Stack, der da so im Einsatz ist, Peak AI ist im Einsatz, Advanced Web Ranking hat Rebecca noch genannt, Systrix ist natürlich mit dabei, wir haben bei Morphire ein eigenes Tool und nutzen auch noch RankScale. Also da bin ich mal gespannt, wie die Landschaft sich entwickeln wird. Viel spannender ist, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen mit all diesen Informationen? Investitionen in Content, da waren sich beide einig, vor allen Dingen in einzigartigen Content, in hilfreichen Content, der die Leute wirklich mit Mehrwert abholt. Ist leicht gesagt, schwer gemacht, aber das ist das Einzige, was dich unterscheiden kann von dem, was eine KI ausspuckt. Und da musst du rein investieren. Und mach Dinge, die nicht austauschbar sind und bitte bau die technischen Hürden auf deiner Seite ab, damit die Inhalte zugänglich sind. Wir haben das Jahr 2026, kaum zu glauben, dass wir noch immer drüber reden, aber es ist ein Thema und Webseiten müssen schnell sein, sie müssen zugänglich sein für die Systeme, sollten barrierefrei sein, sie müssen es ja sogar eigentlich. So diese ganzen technischen Grundlagen sind extrem wichtig. Und wenn die beiden investieren würden 2026 im Bereich SEO, dann wäre das in Content, das wäre aber auch in Strategie, nämlich Content silo-übergreifend zu denken und nicht halt nur Content für SEO zu machen, sondern Content für Menschen und das über alle Plattformen halt ausspielen, über E-Mail, über Social etc. Also da wirklich ganzheitlicher denken. Und Rebecca hat dann auch den Hinweis gemacht, geh mehr in die Nische rein, also sei in deiner Nische wirklich die beste Anlaufstelle und guck nicht, dass du irgendwie total in die Breite gehst, sondern ja, auf LinkedIn würde man wahrscheinlich sagen, dominiere deine Nische. Das wäre dann so ein schönes Schlagwort. Und noch ein Fazit von mir ist, glaub nicht alles, was du auf LinkedIn liest. Also das ist jetzt mal eine Zusammenfassung. Es war sehr, sehr, sehr viel, habe ich jetzt gerade gemerkt. Ja, muss noch was dringend ergänzt werden.
Nee, du hast echt, also nicht nur, dass Robin hört natürlich immer zu, aber krass, du hast das also wirklich, wie cool du das jetzt nochmal zusammengefasst hast. Danke dafür.
Gerne, gerne.
Ja, sehr krass, sehr gut zusammengefasst, ja. Vielen Dank.
Danke euch für den wertvollen Input. Also wie ihr gemerkt habt, ihr habt Inhalte gemacht, die zitierfähig waren. Kann ich ganz klar jetzt wiedergeben. Und auch das seid zitierfähig 2026, aber nur aus dem Grund, dass Menschen es dann mögen und die Maschinen werden dann auch dem Ganzen folgen. Marke, habe ich vergessen in der Zusammenfassung, Marke wird wichtiger, denn die Systeme, die LLMs springen auf das, wo sie eine große Wahrscheinlichkeit sehen, dass sie keinen Mist ausgeben und ist die Wahrscheinlichkeit bei Marke einfach größer. Riesenthema, also investiert bitte da rein, ist auch wieder das Thema Strategie und Silo-übergreifendes Denken. So, wer tiefer in diese Themen reinsteigen will oder in den Austausch gehen will, einfach Rebecca oder Isis auf LinkedIn anhauen. Ich packe noch ein paar andere schlaue Menschen einfach mal in die LinkedIn-Shownotes mit rein, denen ihr da unbedingt folgen solltet. Wenn ihr das Morphire-Tool testen wollt, kriegt ihr auch noch einen Link damit rein, damit wir einen kleinen Werbeblock mit drin haben. Und ansonsten den Podcast natürlich mit 5 Sternen bewerten und auch abonnieren, damit ihr solche tollen Inhalte nicht wieder verpasst. Ganz, ganz wichtige Info. Und so, liebe Rebecca, liebe Isis, vielen, vielen Dank für all den Input. Es war ein großes Fest.
Dann danke und ich sag auch nochmal alles für die Glocke.
Alles für die Glocke.
Vielen Sehr Dank. Gut. Macht's gut.
Dann bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.